Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen bei Achtsam. Schön, dass ihr bei uns seid. Immer wieder gibt es in der letzten Zeit ein Thema, sei es der Rechtsruck nach der Europawahl, sei es natürlich, wie schon sehr, sehr lange, die Klimakatastrophe, sei es eine nächste Dürre, eine Hitzewelle oder sei es eine Überschwemmung. Die Frage ist, wie können wir uns denn überhaupt eine bessere Zukunft vorstellen? Weil im Moment, also wenn man so, ich sag mal, so lineares Fernsehen guckt, dann sind da lauter Leute, die von der Apokalypse reden und das ist alles ganz schrecklich und es wird immer alles noch schrecklicher und es gibt überhaupt gar keinen, der irgendeine Idee hat und so weiter. Also dieses Gefühl beschleicht einen ja leicht. Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, wie wir achtsam Zukunft denken können, weil, Mai Höeng, das hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun, eben nicht so, ja, auch zu glauben vielleicht, was da immer so auf uns niederprasselt.
Ja, ich denke auch. Also, dass wir einen bewussten Umgang mit den Medien, Inhalten, mit den Nachrichten, die wir haben, ja, praktizieren können, aber auch mit unseren Gefühlen, die damit einkennen und auch, dass wir weiter noch hoffnungsvoll bleiben können. Ne? Also, es wird weitergehen und wir können das gestalten, wie es weitergeht.
Und dass es weitergeht, aber hängt von uns ab. Das heißt, wenn wir nicht für unsere Hoffnung etwas tun, dann werden wir krank. Wenn wir krank sind, und zwar geistig, seelisch, emotional, dann können wir wiederum auch keine bessere Zukunft gestalten. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mai Höeng ist Verhaltenstherapeutin, sie ist Psychologin, sie ist Doktorin, sie ist Autorin und Podcast-Moderatorin mit mir. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Autorin und stark interessiert an all diesen Themen. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Schön, dass ihr uns schreibt. achtsam@deutschlandfunknova ist unsere E-Mail-Adresse und wir lieben euren Input und eure Ideen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer so toll schreibt und so nette Sachen auch und uns auch teilhaben lasst an eurer Achtsamkeitspraxis. Dann gehen wir mal frisch, motivierend, hoffnungsvoll ans Werk und sprechen mal darüber, wie wir das hinkriegen, wie wir eben da achtsam mit umgehen, dass wir tatsächlich alle irgendwie eine Vision haben von der Zukunft. Natürlich nicht die gleiche, um Gottes Willen, darum geht's nicht, sondern dass wir einfach die Möglichkeit haben, uns eine Zukunft vorzustellen, die besser ist als die jetzige Gegenwart. Wir sind ja alle so ein bisschen gefangen in dieser Gegenwart, aber das geht alles noch besser. Und da gibt es ein Wort und das heißt Future Literacy. Und das bedeutet ja so ein bisschen, die Zukunft lesen zu können, ne?
Genau, also ich habe eine Definition hier von der UNESCO mitgebracht, dass Future Literacy den Menschen helfen soll, zu verstehen, warum und wie wir die Zukunft nutzen können, um uns vorzubereiten, zu planen und mit der Komplexität und auch Neuartigkeit unserer Gesellschaft umzugehen. Und diese quasi eine Zukunftskompetenz ist es ja, ne, stärkt natürlich auch unsere Vorstellungskraft. Auch vice versa, also wenn wir eine starke Vorstellungskraft haben, können wir das natürlich nutzen, um uns eine Zukunft auszumalen. Das ist ja sehr wichtig. Und und uns auch auf Veränderungen besser vorzubereiten. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir einfach wissen, dass wir einen Einfluss auf unsere Zukunft haben. Also ich finde, das hat sehr viel auch mit Selbstwirksamkeit zu tun.
Und jetzt könnte man fragen, Moment mal, heißt achtsam sein nicht immer nur im Moment sein? Was hat das mit der Zukunft zu tun?
Ja, ich finde diese Frage sehr zentral und sehr, sehr wichtig, ob sich das irgendwie ausschließt. Und deshalb mag ich auch eine Definition von Achtsamkeit von dem Zen-Meister Thich Nhat Hanh sehr. Er sagt, Achtsamkeit ist das Gewahrsein dessen, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment geschieht. Sie erfordert ein Innehalten, ein tiefes Schauen und Erkennen sowohl der Einzigartigkeit dieses Moments als auch seiner Verbindung zu allem Vorausgegangenen und allem Zukünftigen. Ja, das fehlt in diesen klassischen Definitionen, die wir oft in der Forschung haben. Aber ich finde das so toll, weil natürlich, wenn wir uns bewusst sind, was jetzt in diesem Moment passiert, wir wissen doch, woher wir kommen. Das ist unsere Vergangenheit. Aber wenn wir gut um unsere Gegenwart uns kümmern, dann hat das natürlich eine Auswirkung, wie es uns morgen geht, wie es uns als Gesellschaft morgen geht. Und es ist total irrsinnig und es stimmt natürlich nicht, dass eine gute, fundierte Achtsamkeitspraxis nur bedeutet, dass wir wie so eine Eintagsfliege leben und uns das total egal ist, wie wir morgen leben. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn wir sehr bewusst leben, wissen, was unsere Werte sind, wo wir hinwollen, ne, das hilft natürlich unserer Zukunft.
Ich habe eben einen Podcast gehört, da ging es um YOLO Und YOLO heißt ja You Only Live Once, was ja so ein bisschen bedeuten kann, ne? Bleib im Moment, sei im Moment. Aber der hat das so schön gesagt. Er meinte YOLO im Sinne von so, wie es gerade benutzt wird, bei Instagram zum Beispiel, wo Leute, keine Ahnung, mit einem Champagner in der Hand von einer Yacht springen, ist es eher so wie eine sehr glamouröse Midlife-Crisis. Oh Gott, ich musste laut lachen. Also, ne, weil wir eben ganz oft mit diesen ganzen Begriffen so ein bisschen umherjonglieren und irgendwie viele Leute benutzen die, aber haben vielleicht noch nicht so richtig gefühlt oder erfasst, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen vielen, vielen Dank für dieses schöne Zitat, was Achtsamkeit ist. Man kann gar nicht immer nur im Moment sein. Also es ist schön und Studien, wie ihr wisst, sagen ja, dass das gesund ist und für unsere geistige Gesundheit existenziell wichtig, dass wir in dem Augenblick, wo wir zum Beispiel in einem Wald sind, wirklich im Wald sind und nicht in Gedanken bei der Steuererklärung, sondern wirklich die Blätter sehen, fühlen, hören, den Wind in diesen Blättern und so weiter, das Rauschen, das Wahrnehmen, ne? Das ist Waldbaden, das ist wirklich im Jetzt sein. Aber wenn ich immer in diesem Wald bin und immer im Jetzt bin, dann kann ich eben auch nicht zum Beispiel für meine Kinder sorgen oder eben für eine bessere Zukunft etwas machen. Und es ist alles verbunden miteinander. Das heißt, das ist so ein schönes Zitat. Denn wenn ich jetzt nicht achtsam mit der Lebensgrundlage des Menschen, also der Natur, umgehe, dann gibt es keine Zukunft, ne?
Ja, und wir müssen das auch sehen, wir müssen das bewusst wahrnehmen und aus diesem, weiß nicht, Dornröschenschlaf oder was es ist, was manche Menschen haben und nicht sehen, was für einen Schaden wir als Menschheit der Erde so zufügen, das geht nur, wenn wir bewusst und wach sind. Und ich finde, ein anderes Wort für Achtsamkeit könnte man fast sagen, ist, dass wir wach durch die Welt gehen, wachsam sind, ne? Und wirklich, wirklich bewusst. Ja.
Und ein anderes Schlagwort, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist oder ganz sicher ganz wichtig ist bei der Zukunft, die wir jetzt denken, ist Kreativität. Denn wir, also unser Gehirn, ne, geht davon aus, also mit allen Informationen, die ich jetzt habe, wie kann ich jetzt Zukunft denken? Und oft ist es dann nicht so richtig kreativ, ne? Also es gibt ja die, zum Beispiel, es ist eine schöne Lösung, die ich mal bei Maya Göpel, der Transformationsforscherin, in einem Buch gelesen habe. Die Menschheit ist ja so drauf, wir sagen, okay, wir haben alle Autos, wir fahren durch die Stadt mit Autos und wir haben zu viel CO2 jetzt ausgestoßen. Okay, unsere Autos stoßen CO2 aus. Dann kaufen wir jetzt uns alle Elektroautos. Das heißt, wir haben dann kein CO2 mehr in der Stadt. Aber das ist nicht kreativ Zukunft gestalten. Das ist einfach nur auf der Annahme, dass alles so bleiben muss, einen kleinen Faktor ändern. Aber das ist nicht Zukunft kreativ neu gestalten. Also wir brauchen Kreativität.
Ja, also das heißt Kreativität, eine andere Definition von Kreativität ist ja, dass es eine Form von, oder eine Definition ist ja, dass es eine spezielle Form des Denkens ist, nämlich, dass wir in, also sogenanntes divergentes Denken, dass wir in alle Richtungen denken können und wenn wir Probleme haben, ganz viele verschiedene Problemlösemöglichkeiten einladen können, also auf den Tisch legen können, also eben nicht nur in eine Richtung, wie du eben gerade sagtest. Ich muss jetzt hinzufügen, weil du gerade dieses Autobeispiel hattest. Ich habe nämlich von Marburg gehört, eine Stadt in Hessen, die wollen das bezuschussen, dass wenn Leute ihr Auto abschaffen, ne, dass die halt Belohnung bekommen. Ne? Weil wir müssen nicht vielleicht andere Autos empfinden, sondern einfach gar keine Autos mehr. Ne?
Genau, darum ging es ja. Also, genau, dass wir einfach Mobilität neu denken, dass wir Städte neu denken, dass wir überlegen, wie wir besser, gesünder und praktischer von A nach B kommen. Genau das meine ich ja. Also das war ein Beispiel dafür, wie man nicht kreativ denkt, indem man einfach alles genauso macht wie vorher, bloß einen Faktor ändert. So. Also das ist halt nicht kreativ, genau.
Ja, und eine Stadt, finde ich, die haben es ganz gut. Die Belohnung klappt ja immer besser als Bestrafung so beim Lernen. Ne? Aber ja, also kreativ sein bedeutet, dass wir ganz, ganz weit denken. Und das Gegenteil wäre konvergentes Denken. Das wäre eine klar umrissene Problemstellung. Und das hat genau nur eine Lösung. Aber das ist ja selten so und schon gar nicht, wenn wir an unsere Zukunft denken, die so komplex einfach ist. Und wenn wir aber kreativ denken wollen, ja, also Problem lösen wollen, müssen wir uns einfach in einem bestimmten Zustand befinden. Und wenn wir alle auf unsere Bildschirme schauen und in Schockstarre sind, dann werden wir nicht kreativ denken können.
Genau, weil dann sind wir nämlich in Angst. Wir haben ja auch schon ganz viel darüber gesprochen hier in Achtsam. Wir haben ja auch eine eigene Folge nur zum Thema Angst natürlich gemacht, logischerweise. Und je mehr Angst wir haben, je mehr Angst wir schüren und je mehr Input wir zum Thema Angst aufnehmen, was im Grunde Nachrichten sind und sehr viele Zeitungen, desto größer wird unsere Amygdala, unser Angstzentrum in unserem Kopf und je mehr sind wir auch in Schockstarre. Du hast es gesagt, also dieser sogenannte Fight Fight-or-Flight-Modus, den, glaube ich, mittlerweile jeder kennt.
Genau, Fight, Flight oder Freeze sogar, dass wir erstarren. Also nicht nur, dass wir es vermeiden, sondern wir erstarren, sehen, können gar nicht mehr klar denken, wenn die Amygdala am Start ist. Ja, und da hilft natürlich die Achtsamkeit, durch die Möglichkeit zu lernen, wie wir unsere Emotionen regulieren können, wie wir die Angst oder die Sorge, die auch sehr subtil sein kann, das muss nicht immer dieses, jeden Tag hat man irgendwelche Panikattacken, die von irgendwo herkommen, sondern so ein Unwohlsein, was sich so einschleicht, so eine komische Unruhe, die so jeden Tag genährt wird, eben durch einen unkontrollierten oder übermäßigen Konsum an negativen, hoffnungslosen Nachrichten oder so, ja. Und dafür dann wirklich wachsam zu sein, zu beobachten zu können, okay, hier mein Körper, der signalisiert mir gerade, ich bin hier im Überlebensmodus. Und im Überlebensmodus, dann kümmert sich man halt nur um das kurzfristige Überleben und eben nicht um komplexe Lösungen für die Zukunft. Das zu erkennen, ist sehr, sehr wichtig und entscheidend.
Und da können wir uns auch selber rausholen. Also wir haben ja auch hier zahlreiche Übungen schon in den letzten 4 Jahren vorgestellt, wie wir uns selber aus diesem Fight, Flight or Freeze-Modus rausholen. Also das ist alles nicht unmöglich, ne? Wir müssen auch das nicht als gegeben annehmen. Wir können, also sei es natürlich nicht mit dem Smartphone ins Bett gehen, aber eben auch Übungen, Entspannungsübungen, Atemübungen, wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten der Entspannung, die man dann aber halt tatsächlich auch wirklich machen muss. Also es ist jetzt schwierig, wenn man irgendwie 2 Stunden lang negative Nachrichten in sich aufnimmt und dann aber nur einmal die Woche eine Entspannungsübung. Das funktioniert dann wahrscheinlich nicht.
Das ist unrealistisch und ich glaube, gerade bei der Achtsamkeitspraxis oder auch Selbstfürsorge, die fängt natürlich nicht in diesem Krisenmodus an. Es gibt Techniken, die man machen kann, die einen kurzfristig runterholen, so eine verlangsamte Atmung beispielsweise. Aber eigentlich, was wir hier immer wieder vermitteln, deshalb haben wir auch nach jeder Folge eine Übung für euch, dass es diese kontinuierliche Praxis ist. Also das ist quasi wie so ein Reservoir an Achtsamkeitsenergie, die wir uns aufbauen, damit wir, wenn wir in Krisensituationen kommen, auch aufgefangen werden. Aber das ist nichts, was man einmal machen kann, weil eine Wundertablette ist Achtsamkeit auch gar nicht. Nee,
sondern ein Training einfach.
Ja,
genau. Und auch vom Unterschreiben des Vertrages mit dem Fitnessstudio kriegt man nicht wahnsinnig viele Muskeln. So ähnlich ist es auch mit der Achtsamkeit. Man muss es schon auch machen. Am besten viele, viele Jahre. Und auch da gibt es Studien, dass von Menschen, die eben viele, viele Jahre meditieren und Achtsamkeitspraxis haben, eine tägliche, dass deren Gehirne sich einfach auch nachweisbar verändern. Und ist der Mensch nicht ein wundersames Wesen? Ja, einerseits haben wir den Neokortex. Wir können also Vergangenheit herstellen wieder, obwohl sie schon vielleicht 10 Jahre in der Vergangenheit liegt. Das heißt, wir können uns jetzt an Sachen erinnern, die vor 10 oder noch längeren Jahren uns peinlich waren, die unmöglich waren, wo wir einen Fehler begangen haben, wo uns jemand verletzt hat. Daran können wir uns jetzt erinnern. Heute, jetzt gerade in dieser Sekunde, obwohl es schon 10, 20, 15 Jahre zurückliegt. Wir können auch Zukunft herstellen in unserem Gehirn. Das heißt, wir können sagen, oh nein, wenn das und das passiert, dann passiert das und das. Das ist ja schrecklich. Oh nein, ich werde mich blamieren, wenn ich auf der Bühne stehe. Oh Gott, das wird Schreckliches passieren und so weiter. Gleichzeitig ist unser Gehirn trotzdem nicht dafür gemacht, dass wir Gutes tun in der Zukunft. Ne? Es gibt den sogenannten Present Bias oder Present Bias.
Ja. Bias, genau, der Bias. Ne? Das ist so eine Verzerrung quasi. Das ist immer wieder, wenn wir uns diese Denkverzerrungen angucken. Ne? Also der Present Bias, der beschreibt diese Tendenz, dass wir, wenn wir zum Beispiel in so einer Abwägungssituation sind, uns entscheiden müssen, dass wir uns mit dieser kleineren gegenwärtigen Belohnung zufrieden geben, anstatt auf eine größere zukünftige Belohnung zu warten. Ne? Und wir bewerten quasi diese unmittelbare Belohnung über und gucken dann gar nicht so sehr auf das, was in der Zukunft ist. Und das hat natürlich auch damit wieder zu tun, dass wir kurzfristig so eine Dopaminausschüttung bekommen und denken, okay, ja super, das ist ja jetzt. Jetzt bin ich zufrieden und das war Belohnung. Und langfristig ist es dann nicht so bedeutend für uns. Und das kann helfen, einfach, dass wir wissen, aha, wir Menschen, wir tendieren zu diesem Bias. Wir haben diese kognitive Verzerrung und das kann auch sehr nützlich sein, ne? Kurzfristig, wenn es wirklich ums Überleben geht oder so, da ist es uns nicht so wichtig, was in 10 Jahren passiert, aber langfristig, da wir wissen, okay, wir leben in einer Gemeinschaft, wir kommen zusammen besser an als nur alleine, jeder gegen jeden oder so, ne? Dass wir das erkennen und sagen, okay, ich habe zwar kurzfristig diese Belohnung nicht, aber langfristig können wir alle davon profitieren.
Und da gibt es einmal ein ganz süßes Experiment mit Kindern. Die haben denen einen Keks vor die Nase getan und haben gesagt, wenn ihr, keine Ahnung, eine Viertelstunde wartet, kriegt ihr zwei von diesen Schoko-Chip-Cookies. Und dann sind sie rausgegangen, die Forschenden, und haben die Kinder da also ein einzelnes Kind vor einem Teller, und das haben sie mit vielen verschiedenen Kindern ausprobiert. Und das ist auch eine Langzeitstudie gewesen, weil die haben dann nach 10, 20 Jahren geguckt, und tatsächlich die Kinder, die damals gewartet haben und auf den zweiten Cookie gewartet haben und wirklich den nicht gegessen haben, die waren dann später erfolgreicher in der Schule. Also ja. Es ist natürlich super schwierig, ob man sich da unter Kontrolle hat und sagt, ach, ist mir egal jetzt, ich esse den einen Cookie, besser ein Cookie, ist doch, weiß ich nicht, was in 10 Minuten ist, keine Ahnung. Oder ob man sagt, hä, na Moment mal, die 10 Minuten halte ich doch aus. Und auf diesem Prinzip sind wiederum auch Kreditkarten aufgebaut, ne? Kaufe jetzt, kaufe, 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 Dopamin, 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 und bezahle einfach irgendwann. Und damit macht man ja Schulden für sein zukünftiges Ich, was einem in dem Augenblick aber egal ist, weil man will ja unbedingt dieses Item haben und Item kaufen. Und also in den USA ist das jetzt noch alles viel krasser mit diesen Kreditkarten. Aber das ist das Prinzip im Grunde, ne? Also jetzt, hol dir jetzt das Dopamin.
Ja, und da kann uns natürlich eine regelmäßige Meditationspraxis oder Achtsamkeitspraxis auch helfen, weil wir weniger reaktiv sind. Es ist nicht so, oh, wir sehen diesen potenziellen Belohnungsreiz und müssen dann direkt automatisch handeln, sondern wir können allmählich lernen, nein, ich brauche das jetzt nicht. Langfristig sind mir andere Dinge wichtig, und dieser eine kurze Dopaminshot, der wird es jetzt auch nicht tun. Und das sieht man ganz besonders, es gibt ja auch Achtsamkeitsprogramme in der Behandlung von Menschen mit Suchterkrankungen. Weil da ist es ja unmittelbar, ne? Also dieses Mittel, der Alkohol oder was auch immer, der gibt sofort den Kick, ne? Und da dann irgendwie durch Meditation mehr Freiheit und auch Gelassenheit zu bekommen, das ist möglich. Und das ist wirklich wahnsinnig, welche Effekte da auch gezeigt wurden.
Also, um eine kreative und bessere Zukunft zu gestalten, müssen wir im Jetzt sein. Also wir müssen uns jetzt mit uns auseinandersetzen, um eine gute Zukunft zu gestalten. Und das gilt für, seien es jetzt Umweltthemen, Nachhaltigkeitsthemen, seien es Geldthemen, seien es Gesundheitsthemen, es ist eigentlich wurscht, egal, es ist immer das Gleiche. Also wenn wir eine gesunde Zukunft haben wollen, dann müssen wir im Jetzt sein und zum Beispiel auch lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen.
Unbedingt, also weil unsere Gefühle, das würde ich mal sagen, das ist so die Fehlerquelle schlechthin, oder? Weil wenn wir anfangen,
unsere Gefühle als Fehlerquelle.
Ich kann es gar nicht, ja. Wenn wir so denken, wir voll in den Panikmode kommen und denken, oh Gott, da geht gar nichts mehr, dann handeln wir dementsprechend. Aber wenn wir eine besondere Art und Weise mit unseren Gefühlen umgehen können, können wir ganz andere Entscheidungen fällen, ne? Und klar, wenn wir uns mit der Zukunft auseinandersetzen, da ist immer eine große Komponente von Unsicherheit dabei, wenn es sicher wäre, dann wäre es ja auch nicht die ungewisse Zukunft. Also das widerspricht sich ja, ne? Und dementsprechend auch ein Anteil von Sorgen. Also das sollte man nicht absprechen. Also wahrscheinlich gibt es wenige Menschen, die sich so null Sorgen um die Zukunft machen. Und gerade wenn man vielleicht auch Kinder hat oder so, das ist auch ein Motivator manchmal, ja, wenn ich die so sehe und denke, oh Gott, was werden die für eine Zukunft haben? Nee, ich möchte, dass es besser ist. Von daher kann uns Achtsamkeitspraxis helfen. Ich habe auch eine Studie mitgebracht, also die untersucht hat, ob Achtsamkeit oder Entspannung bei Sorgen helfen kann, von Delgado et als 2010 erschienen in der Behavior and Research and Therapy. Und die wollten gucken, Achtsamkeitstraining versus Entspannungstraining, helfen die gleich viel oder hilft ein Training gar nicht und das andere mehr? Und die Probanden, die wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt, und die eine Gruppe erhielt dann ein Achtsamkeitstraining, wo sie die Aufmerksamkeit auf den Körper lenken sollten, und ja, haben dann so eine Übung gemacht, wo sie die Erfahrung immer wieder, also ihre Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment richten sollten, und sie sollten sich dann auch auf ein sorgenvolles Ereignis dann konzentrieren und dann diese Gefühle auch beobachten. Die Entspannungsgruppe, die hat dann progressives Muskeltraining gemacht, PMR. Da gibt es ganz viele Übungen auf YouTube, das hilft auch vielen Menschen. Und im Nachhinein wurden dann auch Fragebögen ausgeteilt, um zu gucken, haben die sich viel gesorgt oder wenig, wie war es mit Depressivität und allgemein Entspannung. Und im Ergebnis zeigte sich, dass bei beiden Gruppen die Sorge runterging und auch die Ängstlichkeit und auch Depressivität. Bei der Achtsamkeitsgruppe war es aber so, die haben signifikant besser ihre Emotionen verstanden. Also die hatten besseren Zugang dazu im Vergleich zur Entspannungsgruppe. Und auch bei beiden Gruppen konnte gezeigt werden, also über physiologische Parameter, dass sie sich entspannt haben. Das heißt, Beides kann uns helfen. Entspannungsübungen, aber auch Achtsamkeitstraining kann uns helfen, dass wir uns weniger Sorgen machen. Aber wenn wir wirklich unsere Emotionen unterscheiden wollen und sie besser benennen wollen, da hilft die Achtsamkeit besser. Und das ist auch natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir wissen ja, Emotionen, die wollen uns was zeigen. Dahinter sind Bedürfnisse. Und bei Sorge ist es ja so, wir sehen uns nach Kontrolle und Sicherheit. Und das ist ja nichts Schlimmes, ne? Also wenn wir wissen, was unser Bedürfnis ist.
Genau, das wollte ich auch nochmal sagen, weil wir können ja Sorgen machen und eine gute Zukunft gestalten. Also es ist ja mitnichten so, dass wenn wir darüber sprechen, wie können wir achtsam eine gute Zukunft gestalten, dass wir dann sagen, hey, macht euch keine Sorgen, easy peasy, wird schon, alles super, kein Problem. Also genau darum geht es uns ja nicht. Es gibt ja da kein Entweder-Oder. Also ich kann auch Angst vorm Autofahren haben und trotzdem Autofahren. Ich kann auch mir Sorgen machen um die Zukunft und trotzdem eine Zukunft gestalten, die besser ist. Also beziehungsweise daraus entsteht ja genau das. Wenn ich mir gar keine Sorgen machen würde, wenn ich jetzt denken würde, nee, es ist alles genauso super, wie es ist. Und davon gibt es ja auch ein paar Leute, die sagen, nee, es ist alles perfekt, so wie es ist. Die haben dann natürlich gar kein Interesse daran, eine bessere Zukunft zu gestalten, weil sie ja sagen, es ist ja alles so, wie es ist, total gut. So.
Ja.
Wobei es vielleicht auch oft so ist, dass die Angst dann eben doch größer ist als dann doch der Drang, etwas zu verändern. Also die Angst davor, dass die Zukunft schlimm werden könnte, was ja auch durchaus, genau wie du sagst, möglich ist, weil es ist ja ungewiss. Deswegen wissen wir ja nicht, was in der Zukunft ist, aber das ist ja eben auch das Aufregende. Und da können wir auch imaginieren lernen. Also wir können Future Literacy trainieren. Wir können immer wieder uns vorstellen, wie wäre es denn, wenn ich zum Beispiel 2 Cookies hätte?
Unbedingt. Und das ist wirklich eine Basisfähigkeit, dass wir uns vorstellen können und auch eine bessere Zukunft vorstellen. Also, dass wir weg von diesen Katastrophenszenarien gehen und immer nur denken, oh Gott, alles ist ganz schrecklich, ja. Natürlich müssen wir realistisch bleiben, ja. Aber weg von diesen Apokalypsen-Szenarien zu hin, was kann möglich sein? Und wir hatten ja schon mal eine gesonderte Folge zum Thema Imagination. Das ist ja eine Besonderheit, die wir Menschen haben. Wir können durch unseren Neokortex nicht nur in die Vergangenheit gucken, so wie du es eben gesagt hast. Natürlich können wir auch eben in die Zukunft blicken, uns Dinge vorstellen, Visionen haben, Fantasien oder so, ne? Wünsche auch wirklich ganz konkret ausbuchstabieren. Und eine Studie, die ich mitgebracht habe, die hat den Zusammenhang zwischen der Vorstellungskraft, also unserer Fähigkeit, imaginieren zu können, und Optimismus untersucht. Von Blackwell et al. 2013 erschienen in der Psychiatry Research. Und die Forschenden wollten halt wissen, wenn Menschen sich besonders lebhaft positive Zukunftsszenarien ausmalen, ob sie dann tatsächlich auch optimistischer sind. Und das waren 237 TeilnehmerInnen, die untersucht wurden, und bei denen wurde Optimismus als Eigenschaft gemessen, also über Fragebögen, und die Fähigkeit, sich Szenarien auch vorzustellen. Also sie haben 10 positive und auch 10 negative zukünftige Szenarien präsentiert bekommen und sollten sich das dann vorstellen. Da wurde auch abgefragt, wie lebhaft, detailliert sie sich das vorgestellt haben und wie oft sie sich das dann im Alltag vorgestellt haben. Und im Ergebnis zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Lebhaftigkeit der positiv vorgestellten Szenarien und Optimismus. Also das heißt, stellt es euch täglich vor, wo wollt ihr hin, wo wollen wir als Gesellschaft hin, damit wir auch kleine Schritte in diese Richtung machen können.
Und gemeinsam, und auch der Input ist so wichtig. Ich liebe es ja tatsächlich auch, diese kleinen Filmchen bei Social Media anzugucken, wo Leute irgendwas erfinden. Wo irgendwie, also keine Ahnung, ich habe jetzt einen Film gesehen über Kopenhagen, wie die das mit dem Wasser machen, wie die eine Schwammstadt geworden sind. Und mich interessiert es dann auch immer. Aha, und dann haben die hier so riesige Rohre gebaut und hier sammeln sie also das Wasser, wenn es also sehr, sehr stark regnet, was es in Zukunft sehr, sehr oft machen wird. Darauf müssen wir uns einstellen, dafür brauchen wir Lösungen, ne? Also um jetzt auch vielleicht von dem Abstrakten ins ganz Konkrete zu kommen, ja, es gibt immer mehr Überschwemmungen, wie können wir mit dem Wasser in Städten umgehen, wo soll das hin? Ja, das ist ja auch gar nicht mal so, oh, das ist ja voll die Träumerei, das ist ja eine konkrete Anweisung, ja, an das Gehirn, wir müssen Lösungen finden für all das Wasser, das immer mehr runterkommen wird, weil die Luft immer heißer werden wird und so weiter. Also das sind ja alles Sachen, wie cool wäre es, wenn lalalala. Ah, okay, wie cool wären Städte, wenn da. Oder was für eine coole Lösung wäre es, wenn und da immer wirklich reinzugehen in die Fantasie und immer mal wieder zu gucken, ach, das wäre doch cool. Ah, was könnte ich denn dafür machen? Oder wem könnte ich mich anschließen? Oder wo könnte ich mithelfen? Oder wo könnte ich Teil von sein? um über Lösungen und über Zukünfte, verschiedene Zukünfte zu reden mit Menschen, die auch darauf Lust haben, sich irgendwas einfallen zu lassen, irgendwas zu gestalten, irgendwas zu erschaffen, irgendwas zu erfinden, meinetwegen. Es gibt auch, ich kenne auch ganz viele Leute, die haben irgendwelche Sachen erfunden in ihrem Kopf. Sie haben es dann halt nie umgesetzt, aber sie haben dann irgendwann gesagt, das wollte ich schon vor 10 Jahren erfinden. Ja, hast du aber nicht. Und wir brauchen das jetzt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele von euch, die uns gerade zuhören, irgendeine Idee haben, um irgendein Problem zu lösen. Und da wäre es doch schön, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn eure Erfindung in der Welt wäre. Das finde ich so cool. Wenn wir irgendwann
teilt
mal
es mit uns, ja.
Ja, wenn wir irgendwann mal eine Mail kriegen würden, achtsam@deutschland.nova.de. Ey, wisst ihr noch, ihr habt gesagt, ich soll das machen und jetzt habe ich es erfunden. Das wäre so cool.
Boah, wow.
Ach, wie schön. Hast du noch Übungsideen oder irgendwas?
Ich meine, die Praxis, diese ganz basale Praxis von Gehmeditation, das, was wir predigen seit fast 4 Jahren, macht das. Ich finde noch zum Stichwort gemeinsam, geht in den interdisziplinären Austausch. Also ich finde das so toll, wenn ich mit, keine Ahnung, mit Musikern sprechen kann, mit Künstlern oder so. Oder was hatte ich im Gespräch schon, auch mit Verhaltensbiologen oder so, lernt voneinander. Weil wenn wir nur in unserer eigenen Bubble, also wenn ich nur mit also ich mag meine psychotherapeutischen KollegInnen sehr, ja, aber wenn wir diese Dinge angehen wollen, dann brauchen wir den Austausch, wir brauchen die verschiedenen Perspektiven und dann können wir gemeinsam imaginieren.
Und natürlich, worüber wir auch gesprochen haben in dieser Folge, ist ja die Angst. Also immer wirklich auch eine Praktik, sich selber aussuchen von all den vielen Tools, über die wir gesprochen haben in den letzten 4 Jahren, gegen die Angst. Weil dass wir auch Angst haben, ist ganz normal. Wir haben über Emotionen gesprochen. Es ist normal, wenn man guckt, was in der Welt los ist, dass man dann richtig, richtig Angst kriegt. Und da kriegen wir auch eine körperliche Reaktion, ne? Also wenn ich zum Beispiel eine Schlagzeile lese, nur 3% wild lebende Tiere leben nur noch auf diesem Planeten, habe ich gelesen. Und das ist eine Zahl, die geht mir durch Mark und Bein. Ich habe Angst, wenn ich diese Zahl höre. Ich habe richtig, richtig Angst. Mir wird kalt. Ich finde das gruselig und so weiter. Und die geht ja in den Körper, diese Angst, ne?
Ja, und der Körper, der unterscheidet manchmal dann auch nicht so, ist es jetzt eine kleine oder eine große Gefahr oder so, sondern es ist wie so eine Domino-Kaskade, die dann lostritt an Signalen. Und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie wir unser Beruhigungssystem aktivieren können. Ne? Also wirklich durch langsames Atmen, guckt auf eure Ernährung. Also das ist auch holistisch, ne? Das ist ja nicht nur sich auf ein Meditationskissen setzen und alles ist fein, ne? Beruhigungsbilder irgendwie so, sich aber auch zu sagen, ich habe gerade echt Angst, das macht mir wirklich Angst. Ne? Name it to tame it, benenne es, um es irgendwie zähmen zu können. Ja.
Und immer wieder sehe ich, habe diese Woche wieder ein Video von Jane Fonda geteilt bei Instagram, weil die ist so cool. Sie hat gesagt, ich habe die Tendenz dazu, depressiv zu sein, weil sie sich seit Jahrzehnten Sorgen macht. Sie hat sich schon in den 70ern bei Demonstrationen irgendwo angekettet und ist ins Gefängnis gekommen, weil sie sich solche Sorgen um die Welt macht. Und sie sagt, ich habe die Tendenz, depressiv zu sein. Und das Einzige, was bei ihr hilft, sagst du, ist etwas tun. Also sich zusammenschließen, sich treffen, irgendeine Aktion machen, irgendetwas tun, was einem wieder fühlen lässt, dass man selbstwirksam ist, dass man nicht klein und hilflos ist. Und das sagt sie immer so schön in Interviews. Da gibt es wirklich viele, viele Snippets von ihr im Netz, weil sie das auch immer so sagt, dass man direkt so fühlt, so, oh Gott, ja, sie hat recht. Also ne, es gibt ja diese Mind-Body-Connection, also genau das, was ich meinte, wenn ich etwas lese und dann Angst kriege, dann fühle ich das in meinem Körper, ich fühle das im Hals. Hast du auch so einen Ort, wo deine Angst wohnt?
Ja, meine wohnt so nicht im Hals, aber so auf der Brust. Also ich spüre das dann instantly direkt, wenn es so schwer wird und so. Ne? Und dann, wenn ich mich nicht gut drum kümmere oder sie weitergeht, dann rutscht es in den Bauch. Also dann spüre ich es in der Bauchgegend.
Ja, bei mir ist es immer Hals. Es fühlt sich wirklich an, als würde es sich zuschnüren. Das heißt, wir kommunizieren ja, also unser Geist quasi und unser Körper kommunizieren immer vice versa. Also immer miteinander. Ne? Irgendeine Information kommt rein und dann fühlen wir es im Körper. Und wenn wir unseren Körper dann wiederum hängen lassen und nicht bewegen und so weiter, dann kommt diese schlechte Laune wiederum von unserem Körper in den Geist und so geht es immer weiter, dieser Kreislauf, wenn wir ihn nicht unterbrechen mit eben all diesen vielen Tools und Übungen, die wir hier haben, also sei es wie gesagt Entspannungsübungen, Journaling-Übungen, Dinge einfach mal aufschreiben, alle möglichen Übungen, um unser Gehirn da zu trainieren und damit wir uns Zukunft vorstellen können, damit wir eine bessere Zukunft gestalten können. Und ich hoffe, wir alle kommen da immer mehr hin, unser Bewusstsein zu ordnen, um kreativ und angstfrei will ich nicht sagen, weil es gehört ja alles dazu und die Angst, die kann da ruhig mitkommen und so, aber auf jeden Fall kreativ eine neue Zukunft zu denken. Und du hast uns eine Übung natürlich wie immer gemacht.
Ja, ich habe eine Übung dabei, wo wir uns eine bessere Zukunft imaginieren können, also unsere Idee einer besseren Zukunft.
Genau. Uns geht es ja um Gottes Willen auch nicht um die eine. Ich habe ja immer auch Zukünfte gesagt, ganz wichtig, weil du und du und du und du, also wir alle, haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben unterschiedliche Träume, Wünsche. Also okay, so ein paar Sachen sind gleich, weil wir wollen alle sauberes Wasser trinken und wir wollen alle eigentlich saubere Luft atmen. Und ja, wenn Vögelgezwitscher in unser Ohr dringt, entspannen wir uns alle. Also wir haben schon auch viel gemeinsam. Nichtsdestotrotz können wir trotzdem verschiedene Dinge imaginieren. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich danke euch von Herzen. Teilt diese Folge mit so vielen Menschen wie möglich, die vielleicht auch gerade dabei sind, Zukünfte zu erschaffen. Also teilt die Folge gerne. Auch gerne natürlich an Leute, die sagen, weiß ich nicht, ich habe keine Idee, ich weiß das nicht. Das ist genau mein Problem quasi. Dann ist das vielleicht eine Inspiration. Dann, wie immer, euch ein dickes, fettes Danke und Mahjong ein dickes, fettes Danke für diese tolle Übung, die wir jetzt bekommen. Macht's euch gemütlich im Sitzen oder im Liegen und dann sage ich, bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, die darauf ausgerichtet ist, eine positive und auch erfüllende Zukunft zu visualisieren. Nimm nun eine angenehme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Schließe nun sanft deine Augen und nimm wahr, wie du jetzt in diesem Moment hier sitzt oder liegst. Richte nun ganz bewusst deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und nimm ganz bewusst Kontakt mit deiner Atmung auf und werde dir bewusst, wie du ein- und ausatmest. Du kannst innerlich auch mitsprechen. Ein, aus. Während du weiterhin auf deine Atmung achtest, lade ich dich ein, dir eine Zukunftsvision von dir selbst vorzustellen. Eine Version von dir, die in einer besseren Zukunft lebt, was auch immer das für dich bedeutet. Und stell dir vor, du erwachst eines Tages in dieser Zukunft. Visualisiere dir nun, wie du deinen Tag in dieser besseren Zukunft verbringst. Stell dir vor, wie du mit anderen Menschen interagierst. Wer sind diese Menschen? Wie sind die Beziehungen und Interaktionen in deiner Zukunft? Sind sie friedlicher, liebevoller, unterstützender? Wie sieht eure Umgebung und Umwelt aus? Versuche mit allen deinen Sinnesorganen diese Umwelt wahrzunehmen. Was kannst du riechen, sehen und hören? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Und wie fühlst du dich? Nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, welche Schritte dich zu dieser besseren Zukunft geführt haben. Welche kleinen Veränderungen könntest du in deinem Alltag vornehmen, um deiner Vision noch näher zu kommen? Welche Schritte müssten wir als Gesellschaft unternehmen? Erkenne, dass jede kleine positive Handlung einen Unterschied machen kann und dich näher zu deiner gewünschten Zukunft bringt. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge. Und erinnere dich daran, dass du bereits im Alltag kleine Babyschritte in die Richtung deiner idealen Zukunft machen kannst. Steck dabei andere Menschen an. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.